Der Tag. Guten Morgen aus dem RND Newsroom.
Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser. Eine Manifestation patriotischer Gefühle. So nennt Wladimir Putin die als Wahl bezeichnete dreitägige politische Propagandaveranstaltung, mit der er sich von heute an eine fünfte Amtszeit als Präsident sichern will und wohl auch wird. Es ist, Überraschung, mit einem Rekordergebnis zu rechnen für den Kalten Krieger, der kritische Medien abschalten und kritische Menschen ausschalten lässt. Mehr als 112 Millionen Wählerinnen und Wähler sind zur Stimmabgabe aufgerufen, darunter 4,5 Millionen in den völkerrechtswidrig annektierten ukrainischen Gebieten Donetsk, Luhansk, Saporischja und Cherson. Ernstzunehmende Gegenkandidaten gibt es nicht. Putins drei Mitbewerber, der Kommunist Nikolai Charitonow, der Liberale Wladyslaw Davankov und Leonid Slutsky von der nationalistischen Partei LDPR sind chancenlose Feigenblattkandidaten und in wesentlichen Fragen ohnehin voll auf Kremllinie. Putin wird sich nach der Wahl 6 weitere Jahre an der Spitze Russlands gesichert haben und kann theoretisch auch im Jahr 2030 noch einmal antreten. Dafür hatte er vor 4 Jahren eigens die Verfassung ändern lassen. Die ins Exil getriebene russische Opposition hat dazu aufgerufen, sich am Sonntagmittag zahlreich an den Wahllokalen zu versammeln, als Protestaktion gegen den Machthaber im Kreml. Im Namen der Aktion schwingt ein Hauch von Fridays for Future mit. Sie heißt Mittag gegen Putin. Es hat ordentlich geknirscht im deutsch-französischen Verhältnis, als Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron vor 3 Wochen bei einer Ukraine-Konferenz in Paris den Einsatz westlicher Bodentruppen in der Krisenregion nicht ausgeschlossen und rund 20 Staats- und Regierungschefs damit während einer gemeinsamen Pressekonferenz auf offener Bühne überrumpelt hatte. Bundeskanzler Olaf Scholz nahm es ihm mächtig übel und versicherte, um es klipp und klar zu sagen, als deutscher Bundeskanzler werde ich keine Soldaten unserer Bundeswehr in die Ukraine entsenden. Heute nun kommen die beiden Kontrahenten mit dem polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk in Berlin zusammen. Auch Tusk will keine Bodentruppen schicken. Sein Außenminister Radoslaw Sikorski dagegen schrieb bei X: Die Präsenz von NATO-Truppen in der Ukraine ist nicht undenkbar. Es gibt also massig Gesprächsstoff beim ersten Treffen des sogenannten Weimarer Dreiecks auf Spitzenebene seit Juni 2023. Innenministerin Nancy Faeser macht im Vorfeld schon mal schön Wetter und versichert, der deutsch-französische Motor läuft hervorragend. Auch für heute ist wieder ein gemeinsames Pressestatement vorgesehen. Neue Überraschungen sind also nicht auszuschließen. Wie schmecken Grillen? Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, Grillen schmecken, wie Nüsse nicht schmecken sollten. Jedenfalls die Probiergrille, an die ich mich jüngst gewagt habe. Sind Insekten also die Lösung für die Welternährungskrise? Die UN hält allerlei Krabbeltierchen für umweltfreundliche Nahrung. Im vergangenen Jahr hat die EU Grillen und die Larven von Getreideschimmelkäfern für den menschlichen Verzehr freigegeben. Es ist und bleibt ein Nischenmarkt, aber für manchen gelten Insekten als solider Kompromiss im Fleischdilemma. Die Krabbelwesen sind irgendwie auch Fleisch, aber deutlich abstrakter als eine fühlende Kuh. Wir müssen ja nicht gleich alle Buckelzirpen-Lasagne essen. Kommt jetzt die Ernährungsrevolution, wie ein US-Insektenhersteller selbstbewusst dröhnt? Bis zu 2 Milliarden Menschen in aller Welt verzehren bereits regelmäßig Insekten. 2000 essbare Arten sind bekannt. Was hierzulande eine Mutprobe ist, ist anderswo ein Hauptgericht. In vielen Kulturkreisen sind Heuschrecken, Raupen oder Wasserkäfer so normal wie für Deutsche eine Bratwurst. Doch kulturelle Gewohnheiten, Geschmack und erlernte Gefühle lassen sich eben nicht einfach wegverordnen. Wie ließe sich das Potenzial des Insektenproteins also nutzen, ohne die Menschen anzuekeln? Die Lösung liegt nahe, als klimafreundliche Tiernahrung. Lassen wir doch unsere Nahrung die Insekten essen. Dann müssen wir es nicht selbst tun und haben trotzdem einen Nutzen davon. Mein Kollege Maximilian König hat in Dänemark eine Insektenfabrik besucht, in der wöchentlich Millionen von schwarzen Soldaten fliegen, zu Nutztierfutter verarbeitet werden sollen.
Wer heute wichtig wird.
Er zählt zu den namhaftesten Politikbeobachtern in Deutschland, Josef Joffe, Chefredakteur der Wochenzeitung Die Zeit von 2001 bis 2004 und 23 Jahre lang ihr Mitherausgeber, wurde heute vor 80 Jahren im polnischen Lodz geboren, in einem Bunker, in dem sich seine jüdischen Eltern vor den deutschen Besatzern versteckt hielten. Nach dem Krieg besuchte Joffe in West-Berlin die Schule und studierte dann in den USA, wo er 1967 den MA in International Studies an der School of Advanced International Studies der Johns Hopkins University und 1975 den PhD in Politologie an der Harvard University erlangte. Bei der Zeit war er unter anderem Politikredakteur und Leiter des Ressorts Dossier und Außenpolitik. Politisch ließ er sich ungern verorten, er finde Ideen interessanter als Identitäten, sagte er mal. 2017 geriet er in die Kritik, weil er seinen langjährigen Freund, den Bankier Max Warburg, laut einem Spiegelbericht vor Recherchen der eigenen Zeitung zum Cum-Ex-Skandal gewarnt hatte. Es sei der Versuch gewesen, eine 40 Jahre alte Freundschaft zu retten, sagte er später. Seine Zeit-Herausgeberschaft ließ er seit Mai 2022 ruhen. Seinen 80. Geburtstag feiert er heute gewiss im Kreise seiner zwei Töchter und seiner Frau, der Autorin und Übersetzerin Christine Brink, mit der er Ende der 80er Jahre eine der heute bekanntesten Graphic Novels der Literaturgeschichte ins Deutsche übersetzte. Art Spiegelmanns Holocaust-Comic Maus, die Geschichte eines Überlebenden. Wir wünschen Ihnen jetzt einen guten Start in den Tag. Text Imre Grimm, am Mikrofon Dirk Justes.
Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de/dertag.